In alten Zeiten haben Gelehrte Runen auf Buchenstäbe gemalt oder in sie eingeritzt. Daraus sind später die Worte Buchstabe und Buch entstanden. Nun, unter Buchenkronen sitzend, möchte ich heute der Buche huldigen.
Unique Education, Unique Transformation, Unique Success. Living Sense Podcast Take Off. Wir teilen mit dir Einblicke in Gedanken, Strukturen, Abläufe, Tools und Wissen rund ums Coaching. Egal, ob du Living Sense Student bist oder einfach auf der Suche nach neuen Ideen und Gedanken, sei herzlich willkommen. Ready for Takeoff.
Herzlich willkommen im Wald. Mein Name ist Christoph Stöckli. Die Buche als Ursprung des Wortes Buchstabe und auch des Wortes Buch möchte ich heute ein wenig näher beleuchten, indem ich dir einen Text aus Ludwig Franks Buch »Die Seele des Waldes« vorlesen möchte. Er hat in Buchstaben in diesem Buch niedergeschrieben, »Der Waldglaube webt in den Domen der Buchen«. Was soll das dort oben in dem Buchenkamp? Fruchtbare Gellrufe tönen ins Tal hernieder und hinterher stürzt's und fällt's so grässlich. Wahrhaftig, so weit hatten uns einst die Folgen des Weltkrieges gebracht, dass sie mitten im Sommer das Richtbeil selbst an diese Prächtigen legten. Ach, die hohen, schlanken, herrlichen, so in vollem Laub, so in der Blüte des Lebens hingeschlachtet zu hören, wie greift das ans Herz? Geschähe es im Winter, in der Kälte, Öde und Starrheit, so wär's noch erträglich, aber so in der Vollkraft des Laubes? Doch immer tiefer dringt das Beil, immer ängstlicher werden die Rufe. Da rauscht sie noch einmal mit vollen Blättern, noch einmal kurz vor dem Tode ein Schauern, schon mehr als ein Rauschen. Und dann mit dem nächsten Schlag kommt der furchtbare, der herzzerreißende Fall. Ja, man liebt seine Bäume, man liebt sie wie Freunde. Wenn man so Tag für Tag durch alle Jahreszeiten unter ihnen hingewandelt ist, wenn sie einem von früh auf der Lenz erschlossen, den Mai geschmückt, den Sommer beschattet, den Herbst in allen Farben getaucht haben, fürwahr, du wärst ein Grausamer, könntest du gleichgültig ihr Sterben mit ansehen, da hinhören ohne Mitgefühl. Und wenn dann so mancher nicht mehr ist, unter dem man traurig und froh gewandelt, wenn sein volles Rauschen für ewig verstummt ist, ach, ein Gefühl überkommt einen kahl und öde wie die Stätte, auf der sie so lange zum Himmel geragt haben. Was bedeutet gerade die Buche, der Buchenwald, dem Wanderer, dem Natur- und dem Waldfreund? Da die Buchen meist gesellig leben, ihre Laubbogen ineinander greifen, sind Blumen selten im Buchenwald. Windröschen und Himmelsschlüssel beeilen sich im Vorfrühling, noch ehe die Dome sich schließen, das einflutende Licht mit Blatt und Blüte zu trinken, um beim Verdämmern der Hallen die Mailust zu enden. Nur von den Lichtinseln strömt dann noch Maiduft, von silbernen Glöcklein geläutet streut der Waldmeister seinen Weihrauch, und am Graben und Uferrand bekränzt Lärchensporn die Sonnenfelder. Im Dämmerschatten grüßt uns kein Lichtkind, bleicht die Nestwurz, sprießt ein Fichtenspargel, reckt ein Aronsstab hoch, klettert Sauerklee fahlgrün um die Wurzelpranken. Aber die Reinheit des purpurnen Wellenteppichs, die lichtgrünen Dome im Glanz des Himmels darüber, sind sie es nicht gerade, die die zauberische Anziehung über den Wanderer vermögen? Sind sie nicht Grund genug, weshalb wir den Buchenwald vor allen anderen schätzen und lieben. Mehr als die übrigen Waldbäume sind die adligen Buchen wählerisch in ihrer Ansiedlung. Das nordöstliche Europa, wo Sandboden mit guter Neukrume sich mischt, die Rücken unserer Mittelgebirge, die kalkige Sohle der Ebenen, sie sind die gedeihlichsten Wohnstätten der Rotbuche. Zu zart, empfindsam und edel, um härtere Kälte und brennende Glut zu ertragen, dringt sie im Westen nur bis Mittelspanien vor, gen Süden nur bis Sizilien, im Osten nicht ganz an den Kaukasus, während sie auf der Ätna noch bis zu 2000 Metern schadlos ihre Kronen wölbt, vermag sie bei uns über 700 Meter hinaus nur noch aus Strauchbuche durchzuhalten und wo die nordische Kälte ihr Wachstum auf kaum 5 Monate zusammenschnürt, verliert sie die Lust am Leben. Nur die Hain- und Weißbuche, eine Verwandte der unseren, treibt da sorglos weiter, stellt sich noch jenseits der Weichsel zu stattlichen Wäldern zusammen. Von geringerer Herkunft, herber an Leib und Seele, Laub und Stamm, lebt sie bei uns mehr geduldet, im Laubholz versprengt. Doch sonst nur als Schutzbaum, von Stellmachern und Drechslern gewertet, als Zaunholz und Hornbaum um Gärten und Driften gezogen. Ohne den Mutterschutz älterer Bäume trügen die Kindheitsjahre der Edelbuche keinen Segen für die Zukunft. Die erste Jugend, empfindlich gegen Glut, Dürre, Kälte und Eis, bedarf des schimmenden Oberstands, und nur die kräftigeren Jungloden, die aus Stocktrieben zum Baume werden, sind imstande, mit 40 Jahren zu fruchten, wogegen die Samengezeugten viel später zum Mutterbaum ausreifen. Als Selbstbefruchter hält auch die Buche, gleich der Eiche, das ganze Blütenmeer in die Maitriebe verborgen, wobei die Quastkätzchen die weiblichen überhängen und des fächelnden Windes harren, der die drängende Sehnsucht beglückt. Alle 3 Jahre, wenn Wärme und Feuchte günstig, sonst nur im 10., 15. erbringt die Buche ein fruchtvolles Samenjahr. Wie von schwarzen Pupillen übersät, lugen die Früchte aus der saatgrünen Iris der Laubkronen. Haben Sonne und Wetter die Kapseln gebrannt und den Inhalt gereift, dann entspringen 2, 3, oft 4 bis 5 Äckern aus dem geborstenen Becher, bieten Mäusen, Vögeln und Eichhörnchen die köstliche Nuss, den Menschen das nahrhafte Öl. Wie viele mag der Baum während des Weltkrieges, während des Notjahres 1918, eines Buchenjahres sondergleichen, mit seinem Öl gespeist haben? Gepriesenen Wallfahrtsorten glichen damals die Buchenhaine, so viele bunte Bilder liegender, kniender, rutschender Männlein, Weiblein und Kindlein hat der Buchenwald nie zuvor gesehen. So ergebensvoll tief ist ihm wohl nie gehuldigt worden. Und doch sprosten im Frühling darauf noch tausend und abertausende Buchenkinder aus dem Erdlaub hervor. Ein Zeichen, wie unermesslich der Reichtum, wie unerschöpflich der Mutterboden gewesen ist, dem vom Gipfel der Bäume durch den Laubfall wieder Nährkraft zuströmt. Bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts herrschte im westlichen, südlichen und mittleren Deutschland die Buche nebst Eiche überall vor, hochgeschätzt im Winter, wenn ihr rötliches Holz mit dauernder Flamme den Kamin belebte. Doch nun in unseren Tagen, wo des Farnwalds Leiber als Kohle Städte und Dörfer nebst allen Maschinen mit heißerer Glut versorgen, ist trotz seines Edelholzes der Baum im Wirtschaftsbetrieb gesunken, hat dem anspruchsloseren Nadelholz, besonders der Rottanne, die Stätte geräumt. Nur noch 29 von 100 besitzt der deutsche Wald an Laubholz. Aber 71 von 100 sind an die Nadelhölzer abgetreten. Umso verehrungswürdiger sind die alten, hehren Dome, wie sie das vorvorletzte Jahrhundert geschaffen und wie sie edle Besitzer und Gönner aus Schönheit und Liebe durch Geschlechter hindurch gehegt und gepflegt haben. Denn auch die Buche gehört zu den Götterbäumen unserer Ahnen. Mit Buchen und Eichenlaub bekränzten die Priester das Haupt, wenn sie den Göttern dienten. Aus ihrem Leib schnitzten sie die Losstäbe, um durch Wurf den Willen des Schicksals zu deuten. In Buchenholz ritzten sie die geheimnisvollen Runen. So dürfte selbst der trockenste Gelehrte, der sonst nur durch Wort und Buch mit der Allmutter verbunden ist, doch beim Namen des Baumes ein heißeres Klopfen verspüren, da schließlich alles zum Mindesten den Namen hat, worin er im Fernglas leibt und lebt, Buch und Bücherei, von daher seine Herkunft. Mögen die längst Begrabenen, die Toten des Farnwaldes sich der Lebenden erbarmen. Mögen sie die versteinerten Kohlenleiber willig zum Lichte wölben, dass die Domhallen des Buchenwaldes auch ferner die Heimat schmücken, segnen und ehren.
Take Off, der Living Sense Podcast. Immer am ersten Montag im Monat. Während des Monats hier und da auch Bonusfolgen. Informationen findest du unter livingsense.ch. Eine gute Zeit wünsche ich dir. Bis bald.